Herzlich willkommen zur großen Popkultur-Beichtstuhl-Analyse der Wahl in den USA. Hier bei uns kriegen Sie die Infos. Welche Kryptowährung soll jetzt gekauft werden? In was für Fonds müssen Sie investieren? Wie geht es in Zukunft weiter mit Kellogg's und mit Dr. Pepper? Das und vieles mehr werden wir heute besprechen im großen Popkultur-Wahl 2024 US-Special. Natürlich nicht, weil wir wissen alle, wer schuld ist, dass der Trump Präsident geworden ist, nämlich unser ausführender Produzent, der Michi Baumgartner, der sich zu lange in Südafrika im Urlaub aufgehalten hat und deswegen diese Katastrophe verursachte. Marco, was sagen Sie dazu?
Also danke, Enti Filzmeier, dass ich auch dazu was sagen darf. Ja, Michi ist quasi wahrscheinlich der Auslöser gewesen, oder?
Ja. Ich glaube, er war nicht einmal der Auslöser für irgendwas, für irgendwelche Kaskaden, die sich noch abgespielt haben. Ich glaube, dass er direkt persönlich dafür verantwortlich war. Mhm. Also er war nicht Teil des Problems, er war das gesamte Problem. Kann das sein?
Ja. Wir haben versucht, das Problem abzuschieben nach Südafrika, aber es hat nicht funktioniert.
Also es ist kein Butterfly-Effekt, sondern es ist ein Dampfwalzen-Michi-Effekt quasi.
Dampfender Scheißhaufen, wolltest du das sagen?
Nein, Dampfwalze, aber die wollten einen Michi einbauen.
Ist der Spitzname die Dampfwalze? Habe ich was verpasst die letzten Jahre?
Das ist der Bud Spencer.
Die Dampfwalze.
Der Dampfhammer, Bulldozer. Der Bulldozer. Ja,
ihr seht schon. Die Dampfhosen.
Alle hören schon, dass wir mittlerweile, wir kriegen einen Hüttenkoller, wir werden langsam ein bisschen verrückt, weil der Michi nicht zurückkommt und nicht sagt, was jetzt Sache ist.
Und falls Michi gibt uns kein Skript, was wir ablesen können.
Ja, genau. Er gibt uns keine Handzeichen mit Daumen oben, Daumen unten. Was ist gut? Mehr Gags, weniger Gags.
Ja. Ananas auf Pizza, wissen wir nicht. Gut oder schlecht?
Ja.
Wenn der Michi nicht da ist.
Ja. Tja.
Maybe. Ja, das heute ist deine persönliche Meinung, das ist ja immer so kontrovers, was ich meine immer. Man, das fragen wir jetzt irgendwen. Wenn Zuschauer irgendwie was fragen können. Ananas auf der Pizza. Meine Meinung ist voll okay. Tut's was wollt auf eure Pizza.
Ich habe gehört, es ist jetzt rausgekommen, dass das krebserregend ist, oder? Irgendwie die Säure.
Trotzdem drauf tun.
Die Säure
bei Chips wissen sie das schon lange. Acrylamid.
Ja, aber das ist jetzt irgendwie neu, dass die Säure mit der, das ist jetzt extrem, das ist jetzt nicht halb, sondern Viertel oder Achtel wissen, die Säure mit der, von der Ananas und die Nitrite, das Nitrat im Schinken und dann die Hitze und dann gibt es irgendwie zweite Amtszeit vom Trump und dann.
Ja, das ist okay, wenn du das jetzt sagst, wenn die Leute natürlich sofort aufhören, das Essen, so wie alle ungesunden Sachen, hören sie auf. Sobald rauskommt, ist es nicht gesund. Was rauchen ist nicht gesund. Wenn er das gedacht hätte, Rauch in die Lunge zu inhalieren.
Der Arzt empfiehlt Marlboro oder irgendeine andere Zigarettenmarke. Ich habe momentan ein Problem und zwar, dass sie.
Kannst nicht zu viel rachen.
Ich versuche die ganze Zeit, mich irgendwie gesünder zu ernähren und ich kriege es einfach nicht hin. Meine Ernährung ist mittlerweile auf so einem schlechten Niveau angekommen, ich muss manchmal fast schon lachen.
Jetzt, Moment einmal. Du bist ja verheiratet.
Ja.
Und kriegst trotzdem nicht hin.
Doch, wir kochen auch regelmäßig. Also es würde alles passen, wenn die Snackerei nicht wäre.
Ja, aber so viel kann die Snackerei da gar nicht mehr ausmachen, oder?
Ja, aber das ist genau das, was es ausmacht.
Du, ich habe Jahre, jetzt auch nicht mehr, ich habe mich ein bisschen gebessert, mit einer Packung Chips zum Abendessen geklebt und Cola. Also, solange es keine solche Ausmaßen hat bei dir.
Das finde ich bei Michi echt krass, weil der trinkt relativ viel Cola.
Ja, wenn er da ist, einmal die Woche.
Ich glaube, er trinkt. Nein, das ist nicht.
Manch ist. Das,
nein, ich weiß es aus seinem eigenen.
Ist eine Hilfslieferung nach Südafrika gegangen von Cola. Für Michi.
Und er ist sehr schlank eigentlich.
Vor allem. Ja, aber er kommt dann vom Fußballtraining zu uns.
Oft. Das stimmt. Während
was kommst du vom Fallout spielen?
Oder vom Klo.
Ja, vom Fallout-Klo.
Das war die krasseste Leistung vom ganzen Tag, die körperlich krasseste Leistung vom ganzen Tag. Ja, Marco, was haben wir denn zu bieten heute popkulturell?
Ja, was? Ich habe was konsumiert und einen Tag drauf ist eine Newsmeldung von Netflix zu dem Thema rausgekommen. Weil man gedacht hat, das ist ja ein Zufall. Hast du mitgekriegt, was Netflix geschrieben hat?
Na?
Ich mach's jetzt nochmal auf. Und vielleicht kannst du erraten, was ich konsumiert habe. Den Newsartikel finde ich jetzt nicht so schnell wahrscheinlich. Da Netflix vor einem Tag. Netflix is removing most of its interactive content.
Okay. Was? Moment mal. Über was reden wir da jetzt? Spiele? Videospiele? Oder?
Nein. Interaktive Videos oder
also,
okay, Serien oder Filme. Und ich habe eigentlich nur von zwei gewusst und die bleiben beide anscheinend online, die zwei Dinge. Ich habe die Liste da jetzt nicht... die Liste ist nicht so wichtig.
Auch mal die Black Mirror-Folge, oder?
Genau, Bandersnatch.
Ja.
Und das Zweite, was ich konsumiert habe, ist Unbreakable Kimmy Schmidt versus The Reverend.
Okay. Von dem habe ich noch nie was gehört.
Nein, ich habe nämlich die Serie beendet gehabt vor einer Woche, Unbreakable Kimmy Schmidt, was echt sehr zum Empfehlen ist. Also so, aber wer auf 30 Rock Humor steht, das ist schon, kommt dann ziemlich nah. Und dann ist bei Netflix der Vorschlag gekommen, hey, da gibt es einen interaktiven Film dazu. Und wie gut hast du noch diese Black Mirror-Folge in Erinnerung? Bandersnatch.
Ich habe dir als okay in Erinnerung, aber ich weiß von dem ganzen Ding, weil ich kann mich erinnern, das ist damals ziemlich gehypt worden, dass das jetzt halt neu ist auf Netflix. Allerdings war das jetzt nichts, was man nicht schon von diversen Zusatzcontents auf DVDs gekannt hätte. Also das war etwas, was früher, ich weiß, dass bei den Harry Potter DVDs war sowas dabei zum Beispiel. Und es hat ja früher auch einfach Videospiele gegeben, die genauso waren.
Genau. So, muss gerade überlegen.
Ja, Kingslayer war so ähnlich, oder?
Ja. Ja, es war gar nicht so sehr auf triff Entscheidungen in der Story, sondern es war eher so Zwischensequenzen, die halt so Adventure begleitet haben.
Ja, genau. Ich habe das schon ganz cool gefunden.
Ne? Ich habe das auch schon ganz, ganz gut in Erinnerung gehabt. Und das Unbreakable Kimmy Schmidt ist echt, also da holen sie, glaube ich, das Maximum aus, was mit der Technologie möglich ist. Also mit Technologie Money, sie nutzen das natürlich auch für Gags. Zum Beispiel gibt es so Entscheidungen, also kurze Story jetzt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, es geht um eine Hochzeit von der Kimmy und irgendwann einmal telefoniert sie mit einer von ihren Ex-Freundinnen, oder nicht Ex-Freundinnen, mit Freunden. Warst du die Story von Unbreakable Kimmy Schmidt?
Na.
Die ist einmal in so einem Bunker für, ich sage jetzt einmal, 10 Jahre mit so drei anderen Frauen gewesen. Und der Reverend hat die da halt auch festgehalten. Und dann kommt sie raus aus dem Bunker und lebt dann in New York. Und wie sagt man, Fish Out of Water Story.
Ah ja, okay.
Ja. Auf jeden Fall ist sie da nur befreundet mit ihrer Ex-Insassen und der Reverend, der sie festgehalten hat, der lebt auch noch, ist aber im Gefängnis. Und die Story ist, durch so kryptische Nachrichten meint sie, es gibt anscheinend vielleicht doch noch so einen Bunker, wo welche vom Reverend festgehalten werden. Und sie muss jetzt natürlich einen Tag vor ihrer Hochzeit schon noch das lösen. Und das ist natürlich alles interaktiv mit, mit wem von ihren guten Freundinnen geht sie jetzt da auf das Abenteuer und wen von ihren Bunkerbefreundeten kommt inzwischen und bereitet die Hochzeit vor. Und es ist halt so ein typisches, ich glaube bei Bandersnatch hat man es nicht so gemerkt, weil da wird unten zwar eingeblendet, machst du das oder das und so ein Balken geht nach unten für eine gewisse Zeit. Und wenn der abgelaufen ist, wird halt eins von dir ausgewählt. Wenn du nichts auswählst oder du tust wirklich bewusst halt was auswählen. Und sie nutzen das halt für Gags mit, das dauert halt 5 Sekunden. Denn die 5 Sekunden wird in der Szene also bewusst mit dieser Leere gespielt. So, okay, keiner sagt irgendwas. Die warten halt drauf, dass irgendwer was auswählt. Und die Charaktere wiederholen ab und zu nochmal unten die Auswahlmöglichkeiten mit so, gehst du mit der Jenny oder der Karen, also das sind jetzt erfundene Namen,
ja.
Und dann sage ich so, und dann wiederholen die Charaktere noch, ach, ich bin Karen. Und die andere sagt, ja, und ich bin Jenny.
So, so. Nein.
Also eben, damit holen sie eigentlich nochmal so ein bisschen was raus aus dem Feature, was ja, für Comedy weckt. Und es ist echt gut. Und es ist zwar die, sag ich mal, zum größten Teil ist die Story zwar vorgegeben, wie sie abläuft, aber manche Sachen, die du zwischendurch in der Story mal auswählst, wirken sich schon aufs Ende ein bisschen aus, aber halt auch nur mit so einem Gag am Ende. Und jetzt auch, ich will jetzt nicht nochmal zu viel verraten, man kann auch mal, muss man so eine Filmproduktion, weil eben der Hauptdarsteller nicht da ist, weil der Kimi hilft, da das Bunkerproblem zu lösen, muss die Produzentin oder die Agentin muss halt so tun, als wenn er da ist, damit er nicht seinen Job verliert. Und eine Auswahlmöglichkeit ist ja, sie kommen ihr halt so auf die Schliche und dann sagt sie ja, aber und sie muss dann mit der Wahrheit rausrücken, mit so, ja, ist gar nicht da, ich habe gelogen. Und ich habe dann gesagt, ja, sie soll die Wahrheit sagen. Und das endet dann damit, dass einer von den ganzen Hollywood-Produzenten sagt, was? Eine Frau hat gelogen? Dann ist ja die ganze MeToo-Debatte, das ist sicher auch alles gelogen. Und fangen an, alle Frauen zu begrapschen bei der Produktion. Und, oh ja, und das wird dann am Ende gleich mal so von der, nachdem halt so die Hochzeit fertig ist, weil ich gesagt, ja, und nachdem halt Hollywood so in Brand und Flammen aufgegangen ist, kann man natürlich auch nichts anderes mehr machen. So.
Wow.
Ja. Aber es ist echt lustig, hat mich sehr amüsiert, wobei ich nicht zurückgegangen bin und, sage ich mal, andere Entscheidungen getroffen habe, nachdem es fertig war. Wobei es manchmal gar nicht anders geht. Dann ist das so Endsequenz und so, ja, das ist eine scheiß Entscheidung gewesen, weil wir was anderes machen müssen jetzt.
Ich frage mich, ob das von Netflix ist, das ja eigentlich ziemlich clever, damit man eine Folge einfach öfter anschauen muss, oder?
Ja, aber es ist, glaube ich, so viel produziert worden, wie halt für 3 Folgen.
Ja.
Und du schaust im Endeffekt gleich einmal an, vielleicht zweimal. Vielleicht haben sie es auch deswegen wieder eingestellt.
Also du schaust dir jetzt auch nicht normal an und machst bewusst andere...
Ich hab's mir gedacht, vielleicht mache ich es, aber dann habe ich mir gedacht, ja, so viel Unterschied kann das jetzt auch nicht machen.
Okay.
Ja, weil also man bei manchen Sachen so sieht man eh...
Fear of Missing Out, oder? Dass ich mir schon gehört, habe ich vielleicht viele Gags nicht gesehen oder so.
Ja, vielleicht mache ich das, weil es ist echt gut geschriebene Gags sein. Hey. Zum Beispiel, wo sie einmal mit dem Flugzeug da irgendwo landen und dann, ja, wie kommen wir jetzt weiter in die Stadt? Ja, wir müssen auf den Uber-Fahrer warten, der in... Moment, 80 Tagen eintrifft. Und dann kannst du sagen, ja, dann warten wir halt 80 Tagen. Nächste Szene, wo einmal so Skelette am Boden liegen und dann kommt wirklich trotzdem der Uber-Fahrer vorbei. Also das kannst du zwar auswählen und dann geht es halt zurück zu anderen Möglichkeiten.
Okay.
Also sowas würde ich schon verpassen, solche Gags.
Ja. Haben wir da jetzt gerade die Besetzung von Unbreakable Kimmy Schmidt angeschaut, weil das ist schon eine Serie, die, also habe ich schon öfter jetzt auch die Empfehlung gekriegt. Die ist auch schon ein bisschen älter und es gibt da mehrere, oder wie viele Staffeln gibt es da mittlerweile?
5, aber es ist glaube ich fertig.
Ah, okay.
Nichts mehr. Aber der Film ist echt so ein guter Abschluss noch zur Serie.
Weil da spielte die Jane Krakowski mit, die ist aber nicht die Hauptdarstellerin.
Genau.
Ja. Genau. Und ich habe jetzt... Rebecca, die hat ganz, ich wollte halt sowas zum, was sie halt so nebenher schauen kann. Was jetzt, sie hat gesagt, sie macht was, wo man halt wirklich nebenher, was sie auf dem Handy was schauen kann, etwas, was halt so nebenher läuft, also leichte Unterhaltung, jetzt wo nicht jede einzelne Folge gesehen haben muss und so. Und da eignet sich ja, also ich schaue da halt immer so Sitcoms so für nebenher, wenn jetzt irgendwo, wenn ich koche, manchmal schaue ich einfach bloß Seinfeld oder King of Queens ein oder so. Und dann habe ich jetzt als letztes Ally McBeal empfohlen. Das schaut sie jetzt voll gern. Und ich habe ganz vergessen, wie anders der Humor früher war. Weil Ally McBeal war, glaube ich, eine von den ersten Serien, die so ein, also jetzt nicht eine von den ersten Serien, die Meta-Humor verwendet hat, aber so eine von den ersten Serien, die so Meta-Humor in Bezug aufs Internet verwendet hat. Und ich habe ganz vergessen, was das für eine eigene Art von Humor war, Ally McBeal. Weil ich kann mich erinnern, dass das ziemlich so, das war mit, Wird die Krankenhausserie geheißen mit dem George Clooney? Scrubs?
Nein. Aber George Clooney, ER, mal schon.
ER, genau. Das ja. Weiß ich noch, wie das ins Free-TV gekommen ist, was das wieder alle drüber geredet haben. Mhm. Und eben bei Ally McBeal ist die zwei, also das war noch vor Lost und allem und wo wirklich so, wo die Leute sagen, boah, da kommt die neue Folge gleich. Da hat es ein paar so Serien gegeben, die ja das angefangen haben, dann, dass man jede Folge schauen muss, weil also früher war es wirklich, waren die wenigsten Fernsehsendungen fortlaufende Stories. Heutzutage ist es ja quasi nur mehr so. Ja. Heutzutage sind ja eigentlich alle Serien, haben eine fortlaufende Geschichte, aber früher, sprich vor 15, 20 Jahren, ja, da war, ich glaube, 24 und Desperate Housewives waren so die ersten Serien, die wirklich eine fortlaufende Story gehabt
haben. Ja, da wollte ich echt wissen, wie es weitergeht. Ja. Natürlich ja, okay. Cliffhanger am Ende von der Season.
Na, Sopranos, oder? Wahrscheinlich.
Ja.
Weil das hat die in die 90er Jahre.
Wire, kann ich mich erinnern, war halt schon Wire, richtig groß. Ja.
Aber das hat man bei uns nicht so gekannt. Das hat bei uns im Free-TV nicht gelaufen.
Ja, das ist einiges. Ist Sopranos doch Sopranos ist gelaufen, glaube ich?
Na, bei uns glaube ich nicht.
Aber das doch, ist ja schon ich kann mich erinnern, ich habe das irgendwie später am Abend ab und zu auf, was, am ORF sogar.
Ernsthaft?
Glaub sogar. Und ja, gut, sowas wie Six Feet Under.
Ja, aber das war viel später. Aber ich wollte gerade sagen, na, das kann man nicht vorstellen, das ist ja HBO-Serie, aber Sex in the City war ja HBO. Ja. Das ist ein 3TV gelaufen. Aber da, ich wollte nur sagen, eben, da spielt sie eben auch mit und das habe ich ganz vergessen, die Jane Krakowski.
Was?
Ja, die spielt bei Ally McBeal auch mit. Das ist eine von die Rechtsanwältinnen.
Okay.
Und da habe ich mich eben auch gar nicht mehr dran erinnern. Ja, eben, da habe ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern können. Jetzt, weil ich sie bei Unbreakable Kimmy Schmidt jetzt eben in der Besetzung gesehen habe.
Ja, nein, sie spielt das auch voll gut. Das ist so ein bisschen die. Ja, sie spielt ja eh eine ähnliche Rolle wie in 30 Rock. So ein bisschen abgehoben. Man soll sie ist was Besseres wie die meisten anderen. Ja, echt gut.
Ja, cool. Jetzt hätte ich einen guten. Ah ja, genau. Jetzt ein bisschen einen Übergang, weil du gesagt hast, du reißt dich halt zusammen und quasi das, wählst dann die andere Entscheidung aus und schaust, wie es dann ausgegangen ist. Ich habe jetzt nicht so viel weitergespielt, wie ich gern gespielt hat, aber ich bin ja momentan in Baldur's Gate 3 ein bisschen versunken und habe ja letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, wo wir drüber geredet haben, im letzten Vorgeblenk, habe ich gesagt so, ja, man muss sich halt zusammenreißen, dass du, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst und die Würfelprobe versaust oder so, dass du das dann nicht in den Speicherstand einfach, okay, ich probiere es jetzt nur einmal. So. Mhm. Sondern man sollte halt schon mit dem, ich meine, außer die Party stirbt halt, dann ist sowieso Game Over, dann muss man sowieso anfangen beim letzten Spielstand. Aber man sollte halt schon so viel sein, das Spiel zu spielen, quasi, dass man mit seinen Entscheidungen einfach lebt, so im Spiel. Weil das macht es ja eigentlich dann cool. Das macht es ja dann Pen und Paper-artig.
Ja.
Und ich weiß da, die Entschuldigungen, die ich mir bereitlege, wieso jetzt, na, das habe ich ja nicht wissen können, jetzt kann ich schon nochmal laden, oder?
Mach's echt, oder was?
Ja, weil halt, das ist, wie man sich selber bescheißt, das ist, ich bin so schwach, das ist wie mit den fucking Snacks. So, immer wenn man quasi... Ja,
brauchst du vielleicht jemanden, der neben dir sitzt und das verbietet?
Es sind halt manchmal auch Sachen, wo man denkt, hey, das hätte ich jetzt nicht wissen können, was soll das?
Ey, so ist das Leben, so ist das Pen und Paper Leben.
Ja, was ich halt oft nicht verstehe, und das bin ich einfach nicht gewöhnt, weil ich habe noch nie so eine Art von Spiel gespielt, manche Leute greifen die aus dem Nichts heraus an, während dem Gespräch. Und ich verstehe halt nicht, an was das gerade gelegen ist.
Okay.
Und dann fällt mir ein, ja, Moment mal, ich greife
ja auch Leute. Ach so, ich habe seine Familie umgebracht. Vielleicht ist er ein Magabigkeit.
Ich greife ja auch Leute aus dem Nichts heraus an, einfach in
echt, manche
Situationen.
Ach so.
In manchen Situationen im Spiel.
Ja.
Ja, auf alle Fälle, da muss ich ein bisschen, an mir arbeiten, was das angeht. Jetzt weiß
ich
nicht mehr, was du
gesagt hast. Ich meine, vieles wird schon so, jetzt nicht vorhersehbar sein, aber so, ja, okay, wenn ich die Entscheidung triff, das wird einem jetzt nicht so taugen. Vielleicht ist er dann nicht, mag er mich nicht mehr, oder?
Nein, es sind eher so Sachen, dass du manchmal in Situationen gerätst, wo, und ich glaube, ich weiß da zu wenig einfach über die Lore für Dungeons & Dragons, dass Ich weiß zum Beispiel nichts über die Rasse, mit der ich spiele. Githriakin, okay. Glaube ich, heißen die. Das sind so, die kommen aus den Astralebenen. Das sind die Drachenreiter. Und das sind so.
Ach so, ja, da kann sein, dass manche Menschen die einfach gar nicht mögen.
Ja, die mag niemand. Also die hassen ja.
Spielst du das jetzt so wie im Echtleben?
Alle anderen, ja. Also außer vorne spiele ich das so, dass
okay,
mich niemand mag. Und das habe ich halt nicht wissen können. Weil ich halt immer einfach gedacht, ey, das schaut ganz schön freakig aus, hey, die nehme ich. Hm. Und jetzt ist halt so, dass wir halt alle mit Argwohn, ich habe nicht gewusst, welche Rassen sich da gegenseitig hassen, weil die Tieflinge zum Beispiel. Aber
das steht sicher da beim Start, oder nicht?
Da ist nichts gestanden, ne?
Also, okay.
Oder ich war vielleicht auch von den Genitalien zu abgelenkt.
Ja, mal da zwei Pimmel und drei Vaginas anschauen. Also was, den mag keiner.
Ja, aber ich werde jetzt nicht so eine wiederkehrende Storyline wie aus Fallout machen. Also jetzt, außer es ist einmal irgendwas ganz Cooles im Spiel wieder dann. Aber, was viel wichtiger ist und
das... Warte mal, darf ich noch was einwerfen?
Ja.
Mir ist gerade beim Wort Vagina noch was eingefallen.
Ach was.
Ja, und zwar der Name Gina ist vielleicht die Abkürzung für Vagina, oder?
Wegen der Gina Wild.
Ja, und die hat ihren Namen extra so gewählt.
Hm? Marco, du bist da was ganz Heißes auf der Spur, glaube ich. Ja. Im doppelten Sinne.
Ja,
keine Ahnung. Kann sich ja mal melden.
Okay, das kann jeder für sich selbst beantworten da haben.
Ansonsten ist auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Thema ist, wo eine ausführliche Google-Research nicht helfen würde.
Nach Gina Wild.
Genau.
Okay, ja, dann mache ich das halt nochmal.
Alle Ergebnisse sind Features, not Bugs.
Okay. Aber erzähl weiter, falls du noch weiter erzählen kannst. Hast du noch den Faden noch?
Genau, Faden haben wir noch. Schoktober ist ja vorbei. Spooky-Zeit ist beendet. Vorweihnachtszeit ist eingeläutet. Aber ich hab immer noch jetzt in die letzten Zuckungen des Oktobers habe ich immer noch brav Horrorfilme konsumiert, wie den ganzen Oktober schon. Und habe auch für heute wieder drei Horrorfilme geschaut. Die werde jetzt aber nicht so nacheinander durchpeitschen, sondern werde jetzt mal mit einem anfangen. Und zwar habe ich geschaut, einen Film, der vor kurzem bei uns in die Kinos war, obwohl er 2023 produziert worden ist, glaube ich. Und jetzt schon zum Ausleihen ist in der Mediathek von Prime. Und zwar Late Night with the Devil. Hast du da was gehört davon?
Noch nie gehört.
Late Night with the Devil ist eine Produktion von Leuten, die ich jetzt nicht kenne. Falls jemandem das was sagt, der Colin und der Cameron Charnese sind die Regisseure. Die haben jetzt nichts gemacht, was sie kennen. Und die haben das auch geschrieben. Aber der Hauptdarsteller ist ziemlich bekannt. Das ist nämlich, und jetzt halt die fest, weil den Namen kann ich sicher nicht aussprechen, der David Dasmalchian.
Ich klicke da mal drauf.
Das woher ist kenn ich den? Der Typ, der bei Suicide Squad in Bolka dort gespielt hat, zum Beispiel.
Ah, ja, okay, das Gesicht ist mir bekannt vorkommen. Ja.
Genau, der hat ein ziemlich einprägsames Gesicht.
Bei der Dark Knight spielt er auch mit.
Da spielt er, glaube ich, auch mit. Da spielt er einen Patienten, der vom Joker, da spielt er so einen Goon. Der, so ein Bösewicht spielt er da.
Aha.
Und der Film ist ganz stark beeinflusst von Analog Horror. Der ist erstens schon einmal 4, also der spielt 1977, ist schon einmal 4:3, außer in gewisse Ausnahmen. Ansonsten ist der Film 4:3. Ist wahlweise 4:3 in Farbe oder 16:9 schwarz-weiß, glaube ich.
What? Okay, interessant.
Es geht um einen Late-Night-Host, der in die 70er Jahre Late-Night-Show anfängt, die Night Owls heißt. Die kommt so irgendwann um Mitternacht, fängt die an und der hat so zu viel Erfolg zum Aufhören, zu wenig zum wirklich Weitermachen. Er ist so ein bisschen in einer Sackgasse mit seinem Job ankommen. Die Show ist zwar beliebt und er hat einen kleinen, aber treuen Fankreis. Und sie ist eben ja, zu erfolgreich zum Absetzen, aber so richtig durch einen Durchbruch schafft er auch nicht. Und er erleidet einen ziemlich schweren Schicksalsschlag. Er ist nämlich sehr glücklich verheiratet und seine Frau erkrankt dann, obwohl sie Nichtraucherin ist, an Lungenkrebs und verstirbt dann schlussendlich auch. Durch das er dann eine Pause einlegt und dann eben schon gezeichnet vom Verlust, aber halt doch wieder zurückkommt ins Late-Night-Business. Und der ganze Film handelt von einer Folge, die in der Halloween-Nacht 1977 nach seinem Comeback eben spielt. Und in der Folge von der Late-Night-Show in der Halloween-Nacht passieren immer noch krass eskalierendere Sachen, die aufeinander aufbauen. Der hat so Gäste eingeladen, die von sich sagen, dass sie übernatürliche Kräfte haben. Und er hat dann einen Skeptiker eingeladen, der sagt, ja, wenn ihm jemand beweisen kann, dass es Übernatürliche gibt, dann hat er einen Scheck mit $100,000 dabei. Dann zahlt er ihm $100,000, wenn man ihm beweisen kann, dass es das Übernatürliche wirklich gibt. Und dann hat er noch ein Waisenkind eingeladen mit der Betreuerin, die er von einem satanischen Kult
jetzt, wo fand, sagst du, ich glaube, einmal so einen Ausschnitt gesehen, ja, wo die ganz lang gefilmt wird, irgendwie so, und ganz komische Sachen passiert.
Und ja. Der Film ist richtig, richtig cool. Der ist so cool zum Anschauen. Er hat die ganzen Elemente, die ganzen Analog-Horror-Elemente, allerdings schon halt, wie er ausschaut und wie er geschnitten ist und so. Er ist jetzt aber nicht so verstörend und bizarr, wie Analog-Horror sein kann. So, also er ist schon sehr stringent und man kann die Story klar verfolgen und man versteht da zu jedem Zeitpunkt, was passiert, weil gerade so bei so Internet-Serien, bei so Analog-Horror-Serien wie Greylock oder Local TV 58, da ist es oft schwierig, dem zu folgen. Also das ist, oder Gemini Home Entertainment, das ist der verrückteste Kanal. Also das ist halt wirklich, dem ist halt schwer zu folgen oft. Aber dem Film, da versteht man immer, was gerade los ist und was passiert. Und er ist ja immer wieder unterbrochen mit normalen Sequenzen. Also der Film springt immer wieder aus der Analog-Horror-Ästhetik raus und spielt dann in der echten Welt. Und die echte Welt ist quasi, wird mit normalen Kameras gefilmt oder der Schnitt und alles ist auch normal, wie jetzt halt Filme funktionieren. Aber die Late-Night-Show wird wirklich wie eine Late-Night-Show aus den 70er Jahren übertragen. Was die Qualität und Bildformat und so alles angeht. Und ich habe den Film richtig genossen. Er war richtig cool. Er ist nur nicht besonders scary. Also, es ist...
Du hast nicht einmal die Hosen wechseln müssen.
Ich sag 2 von 5 Hosen. 2 von 5 frische Hosen, hätte ich gesagt.
Also.
Er ist schon gruselig, aber er ist jetzt nicht irgendwie... ich würde nicht sagen, dass der als Horror durchgeht. Sondern ist halt irgendwie so ein Gruselfilm. Aber er ist cool. Ich kann den voll empfehlen. Also wer so einen wohligen Gruselfilm sehen will, der auch lustig ist, der kann den anschauen. Den finde ich richtig gut. Das ist jetzt nicht so ein knallharter...
Gerade Terrifier.
Ja, Terrifier ist ja... Das ist ja noch mal was anderes. Der ist ja auch nicht wirklich gruselig, oder? Terrifier, das ist ja auch eigentlich nur grausig.
Aber es ja, ich überlege jetzt, gerade so als Beispiel für wirklich... Und Film, ja, da kennst du die viel besser aus. Ist sowas Midsommar, ist sowas, was gruselig ist?
Ja,
andere Art.
Midsommar ist halt komplett unironisch und komplett ohne Humor. Der ist halt auch richtig zach, aber er ist jetzt auch nicht so schockierend oder so. Der ist halt mehr unangenehm zum Schauen. Was ich schon sehr schlimm finde zum Schauen, ist Funny Games. Oder das Schweigen der Lämmer habe ich, finde ich, bis heute einer von die krassesten Horrorfilme, finde ich. Und Martyrs halt auch. Also,
ja, aber das letztes Mal.
Ja. Aber Late Night with the Devil kann man gut anschauen. Hey, der ist cool. Das ist so, wie wenn man, was ist auf einem ähnlichen Niveau, was man kennt. Das ist jetzt nicht viel schlimmer wie Gremlins oder so.
Ah ja, ich okay, sagen, doch. Ist Ghostbusters, ist eigentlich auch nicht wirklich gruselig. Aber.
Nein, ist auch nicht. Aber ich meine, man sieht das schon, also es kommt ein bisschen Gore, kommt vor, aber jetzt nicht so richtig schlimm.
Der Al-Gore, meinst du?
Also es gibt schon so Szenen, wo halt so Körper auseinandergerissen werden und so, aber ja, ist jetzt nicht, also da gibt es durchaus, es gibt Krimiserien, die wesentlich grausiger sind wie der Film. Kann ich gut empfehlen. Cooler Film, cooler Stil, mal ganz was anders. Und der Hauptdarsteller spielt es auch fantastisch. Es macht so viel Spaß, dem zuzuschauen. Generell alle Leute, die mitspielen, merkt man, dass die einfach Bock auf das Setting haben. Ist total unverbraucht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ehrlich gesagt, also ich kenne keinen anderen Film, der so auf die Art und Weise funktioniert. Vor allem auch mit so einem Intro-Sprecher. Und ja, richtig, richtig cooler Film. Richtig cooler Gruselfilm.
Cool. Jetzt halt nach Halloween. Kannst du trotzdem nachholen.
Oder? Kann man trotzdem nachholen, ja.
Ist schon Evergreen für dich?
Ja, definitiv. Den schaue ich mir sicher auch noch öfter an. Den finde ich richtig cool.
Okay.
Ja.
Für die Rebecca eher nichts?
Boah, Mist, die ist jetzt generell...
Um den Gruselfaktor einzuordnen.
Ich habe mit ihr It, die beiden It-Teile angeschaut, die Nein.
Welchen? Die Nein? Ist doch wahnsinnig.
Das hat sie, ja, die sind auch so, die sind auch ungefähr so wie Late Night with the Devil.
Aber das ist
so.
Schon sehr viel brutaler, oder? Nicht?
Ich hätte gesagt nicht.
Okay.
Das sind ja auch so, ich meine, oder keine Ahnung, halt, das ist so wie Stranger Things, so, das ist ja auch nicht wirklich gruselig, das ist, oder halt so brutal, das ist halt, ja. Das hat sie nämlich schon, also It und Stranger Things, das hat sie gern geschaut, das hat sie cool gefunden.
Ja. Ja, dann hast du eh schon, da, wie sagt man da, Exposure Therapy, oder? Also.
Ja, was sie überhaupt nicht ertragen hat, aber das habe ich glaube ich eh schon einmal erzählt, Prisoners mit dem Hugh Jackman und im, wie heißt der?
Kann das sein, dass der auch mitspielt da?
Prince. Ja, stimmt, der spielt da auch mit, genau.
Hast du vorhin gerade aufgeschienen.
Stimmt. Wie heißt der Prince of Persia?
Der Jake Gyllenhaal.
Der Jake Gyllenhaal, genau.
Prince of Persia ist das Erste, was dir einfällt?
Ja, wieso was?
Ja, irgendein Cowboy vielleicht, oder?
Ach so, ja. Was? Zodiac. Brokeback Mountain oder Zodiac, ja, stimmt. Genau, ja, also der spielt, der Jake Gyllenhaal und der Hugh Jackman spielen ja bei Prisoners mit. Und das ist eigentlich auch ein Horrorfilm, kann man sagen, wo eben auch der Hauptdarsteller von Late Night with the Devil mitspielt. Und das ist überhaupt nicht gegangen. Also das war absolute Katastrophe. Der ist auch wesentlich krasser, muss man sagen. Der ist wirklich auf, der geht schon mehr in Richtung Schweigendilemma. So.
Ich meine, es ist nicht immer 1:1 umsetzbar, aber wenn der Film halt ab 16 ist, ist das... Late Night with the Devil, ist der ab 18?
Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Das wäre eigentlich schon ein gutes, was steht denn da, Rating. Wie findet man das heutzutage noch raus? Gar nicht mehr, gell? Interessiert gar nicht mehr, ab wann irgendwelche Filme sein.
Jemand, man muss halt da immer, es gibt ja mehrere so, also mehrere so Ratings. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie man da das österreichische Kino-Rating zum Beispiel rausfindet. Weil die haben ja nur mal ganz eigene. Da gibt es ja ab 14 im österreichischen Kino, was es sonst nirgends gibt.
Das steht nicht. So,
die FSK ist in Deutschland, oder?
Ja, was sagen die?
16.
16, okay.
Ja. Ah, das ist ja interessant. In die USA hat der Film ein R-Rating gekriegt. Hat aber wahrscheinlich mit dem Gefluche zum Tun.
Sagen sie Shit und so.
Kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es ist schon... Ich glaub, ja, doch.
Geschaut.
Es wird schon geflucht. Stimmt. Doch, doch. Es wird geflucht. Ich habe auf Englisch geschaut, ja.
Wow, brav.
Ja.
Dann gehe ich nochmal in eine Richtung Gaming-Thema, weil ich habe mir vor einiger Zeit, ich glaube, das ist jetzt 2 Wochen her oder eine Woche, zweite Festplatten für meinen PC gekauft. Und seitdem lade ich einfach alles an, was geht. Also so 4 Terabyte habe ich jetzt wieder Platz.
Okay.
Und jetzt halt einfach alles nachgeholt und wieder runtergeladen, was ich halt vorher gelöscht habe, damit ich Platz habe für andere aktuellere Spiele.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, ich habe nie Halo Infinite durchgespielt. Das lade ich mir jetzt einfach runter. Lockere 120 GB oder sowas das hat.
Hilf mir kurz, was ist das für ein Teil?
Das ist der, was den Open World Part hat von Halo. Der letzte, also der aktuellste.
Der aktuellste, okay.
Ja. Und den habe ich schon mal gespielt gehabt. Ich glaube, 4 Stunden oder so. Und da hat mir eigentlich ganz gut getaugt. Und dann ist war halt genau das ist Problem. Ja, das ist so ein 100-Gigabyte-Spiel. Ich würde gerne vielleicht was anderes spielen und brauche den Platz. Jedenfalls habe ich es mir wieder runtergeladen und ist ja natürlich durch das Wunder der Cloud-Speicherung hat es mir Safe Game und alles gegeben. Ich habe am PC gespielt damals und habe dann auch genau das Safe Game gehabt und habe weiterspielen können und es hat gar nicht mehr so viel gefehlt. Ich glaube 2-3 Stunden, wovon ich aber nur eigentlich die linearen Missions gespielt habe und nicht irgendwie so Open World Blödsinn gemacht habe, weil durch das Open World Geschichten kannst du ein bisschen leveln, ein paar Eigenschaften von dir, da hast du so einen Grappling Hook, so einen Wurfhaken, wo du die Gegner hinziehen kannst oder Waffen herziehen kannst oder auch die an Felsvorsprüngen raufziehen kannst. Das habe ich halt gelevelt, dass ich dann ganz oft hintereinander einsetzen kann und dass meine Schilde, glaube ich, ein bisschen besser waren. Und wenn das, nachdem das voll war, habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich einfach die letzten Missionen. Und das ist schon echt ein hübsches Spiel. Und das schaut gut, also hübsch und schaut gut aus. aber es spielt sich auch gut. Und es macht voll Spaß. Und das habe ich total unterschätzt. So mit den Wurfhaken verwenden, um zum Beispiel auf andere Plattformen zu kommen, wenn die irgendwie riesen Monster verfolgen, die das irgendwie mit einem Riesenhammer niederdreschen wollen. Das geht irgendwie so in Fleisch und Blut über und man weiß gar nicht irgendwie bewusst mehr, wie man spielt, aber du spielst das Spiel so irgendwie von allein irgendwann einmal.
Aber Wurfhaken war auch so ein Ding, das eine Zeit lang so gespiked hat, oder? In der Gaming-Industrie.
Ja, das hat jedes Spiel haben wir jetzt irgendwann mal.
Das war auch schon eine Zeit her, oder? Wie alt ist Infinite?
Es ist, glaube ich, 3 Jahre.
Ach so, okay. Ich bilde mir ein, so in Höhepunkt des Wurfhaken-Einsatzes in Videospielen war zur Zeit von Just Cause 3, oder? Dass dann auch Titanfall und so rauskommen und aber dann. Dass dann auch die Call of Duty-Teile haben dann statt am Jetpack irgendwann einmal so einen Haken gehabt, oder nicht?
Ja, Mikrofon in jedem Spiel.
Oder das Battlefield, oder, ja.
Mhm. Auf jeden Fall ist das ganz cool. Also einmal habe ich doch noch so eine Nebenmission gemacht, da hat man irgendeinen speziell Sachen Gegner ausschalten müssen. Und da habe ich mit meinem Wurfhaken einfach so einen Berg raufgezogen. Da gibt es auch so riesige Mauern, wo man normal, glaube ich, einen Flieger braucht, dass man drüber fliegen kann, aber du kannst dich ein bisschen clever auch mit dem Wurfhaken da raufziehen. Und da war ich da ganz oben und da war ein kleines Platzl mit zwei Stühlen und so ein Sniper-Rifle ist da gelegen und dachte, ha, also wenn sie es gewusst haben, dass ich mich da raufarbeite. Und dann habe ich da runtergeschaut zu dem speziellen Gegner und habe von dem Berg einmal runtergeschossen. Headshot hingewiesen, Mission erfolgreich. Ich dachte, ja, ich habe mich ziemlich clever gefühlt. Ich meine, natürlich haben sie gewusst, dass das Leute machen, weil da oben halt die Sniper-Rifle gelegen ist. Aber es hat sich gut angefühlt. So haben wir gesagt, ja, ich habe gemeint, ich habe das Spiel ausgetrickst, aber sie haben es natürlich vorhergesehen, dass das Leute machen. Das ist so ein bisschen der Portal, so wie. Ah, man fühlt sich so clever. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der das so gelöst hat. Ach so, nein, das muss man so lösen, ja. Haben es natürlich gewusst. So hat es sich ein bisschen angefühlt.
Ja, das ist so. Ich wollte gerade fragen, du hast letztes Mal von einem Ego-Shooter erzählt, wo ich dann gefragt habe, ja, war die Open World so ein bisschen wie bei Gears? Was war das?
So
Open World oder so hat teilweise Open-World-Ego-Shooter.
Das war... Was war das? Wo habe ich das gespielt?
Ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass man das im letzten Folgeblenden kann. Da habe ich gesagt, ja, so wie bei Gears, weil Gears hat ja auch so ein Pseudo... Nein, nicht Pseudo.
Open-World-Part gleich gehabt.
Ja, und das jetzt auch... Wie hättest du gesagt, wie funktioniert das für dich in solchen Spielen? Weil mir kommt vor, jetzt gerade Gears... hätte es nicht unbedingt gebraucht. Also so Gears ist ja eine Reihe, die ja traditionell sehr linear ist, ebenso wie Halo eigentlich. Gut, ja. Halo vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, weil die Levels bei Halo 3 waren auch schon eher so, jetzt nicht so schlauchig wie bei Call of Duty. Die waren schon ein bisschen breiter halt.
Ja, es waren so Kampfareale, die ein bisschen größer waren, dass man ein bisschen mit Fahrzeugen ja...
Aber wie ist generell dein Empfinden bei solchen Serien, wenn sie sowas anwenden? Weil ich finde, ja,
das, Gears das zum ist schon ganz cool am Anfang, weil man so kleine Basen befreit und du kriegst dann so kleine Marine-Helfer, die halt da ein bisschen auf der in der Basis rumlaufen und ein bisschen reden. Also fühlt sich am Anfang ganz cool an, dass man halt das so ein bisschen Base, deine Base wird ein bisschen stärker, du kannst ein bisschen mehr Sachen machen, aber im Endeffekt hätte ich es, glaube ich, doch nicht braucht. Mir hätte ein normales Halo wahrscheinlich gleich viel Spaß gemacht. Ohne dem Open World Part.
War das letzte Uncharted war auch so, oder? Das hat war das auch Open World?
Da hat es auch einen Part gegeben, der auch größer war, Open World mäßig. Ach so, Call of Duty war das, jetzt weiß ich es wieder. Bei Call of Duty, bei Black Ops, gibt es ja auch so einen größeren Part, wo man mal frei umgehen kann ein bisschen.
Ich frage das auch deswegen, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ich glaube, das warst du. Es tut mir leid, wahrscheinlich bist du sogar du gewesen. Wahrscheinlich haben wir sogar im Podcast darüber geredet. Aber Alan Wake wird ja geremaked.
Genau. Ja, da habe ich gesagt, dass sie manchmal die Musik nicht mehr kriegen jetzt.
Ja, genau. Da, Remake, stimmt, da haben wir im Podcast darüber geredet. Und da kann ich mich noch erinnern, Alan Wake war ja einer von den Titeln, die durch eine extrem lange Entwicklungsodyssee gegangen sind. Jetzt nicht so wie Duke Nukem, aber schon sehr lang. Also gerade, ich weiß, das war ein Titel, der ist, glaube ich, zur PlayStation 2 rausgekommen, oder? War PlayStation 2-Titel, glaube ich.
Na, schon?
Oder was?
Kann ich mir nicht vorstellen. Schon. Ich glaube, Max Payne war noch, oder? PlayStation 2,
ja. Max Payne war auf alle Fälle PlayStation 2, ja. Alan Wake, der erste, war das schon Xbox?
Ja, ziemlich sicher.
Okay. Ich weiß aber, dass der hätte ja für die... Nein, da war es so, dass er für die PlayStation 2 halt rauskommen sollen.
Ja, da war, ich glaube, angekündigt war das für alles, was es halt aktuell gegeben hat.
Genau.
Und das sind ja gekauft worden, glaube ich, dann von Microsoft. Oder und, nein, nicht gekauft worden oder halt exklusiv für Microsoft.
Und da war ja ursprünglich war die Idee bei Alan Wake, dass das Open-World-Titel hätte werden sollen.
Genau.
Wo du in die, spielt, weiß gar nicht, wie sagt man, ist es Mittlerer Westen? Es spielt halt in Amerika in so einer waldigen Gegend und da war der Plan gewesen, dass das quasi ein Open World, bis ein Open World Mystery Thriller. Und das haben sie dann komplett eingestampft. Und du siehst aber an manchen Teilen vom Spiel, da gibt es auch beim ersten Areale, wo du mit dem Auto rumfahren kannst. Aber genau. Du merkst, dass das keinen Sinn hat.
Also ja, die haben die Welt, sag ich mal, oder die Insel und die Berge, eine Insel ist es ja nicht, aber halt das Areal komplett schon zur Verfügung gehabt und hätten halt gleich mal, glaube ich, die Sachen reinsetzen müssen mit so, ja, und ja. Da kann er irgendwas sammeln und da gibt es was,
genau.
Eine Nebenmission, aber das hat es dann nicht gegeben.
Na, und gerade in dem Teil vom Spiel, wo du mit dem Auto, da kannst du nur über so Landstraßen fahren, das sind halt überall Invisible Walls und du kannst, glaube ich, auch aussteigen und ein bisschen rumgehen und die in dem Areal umschauen, aber da ist nichts. Und du merkst aber, okay, das wäre jetzt genau der Moment da drüben, da könnte man wahrscheinlich hingehen dann, wenn das so gewesen wäre. Und ich frage mich, wie sie das jetzt beim Remake machen. Ich frage mich, wie das wird. Ich frage mich, ob das nur, also ist das
das gleiche Spiel? Oder manchmal, ob sie das ausbauen und da wirklich so einen Part machen mit, okay, da kannst du jetzt zu der Mission fahren, zur nächsten Hauptmission, ja, aber vielleicht gibt es was nebenher.
Weil das wäre, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich mich erinnern kann. Ich meine, wir alle haben jetzt schon gesehen, so Sachen wie No Man's Sky. Das ist rausgekommen, alle haben es volle Scheiße gefunden und waren enttäuscht. Und dann haben die Entwickler gesagt, okay, wir verbessern das, wir versprechen es eigentlich. Und dann ist noch mit Zeit und Zeit und Zeit, ist es halt auch ein super Spiel geworden, so wie sie es vorgestellt haben. Jetzt bei Cyberpunk war es jetzt ähnlich. Da ist es rausgekommen, endlich, alle haben sich gefreut, alle haben es gesehen, oh Gott, das ist ja komplett broken. Und auch die das spielen haben können auf den Next-Gen-Konsolen, was nicht ständig abgestürzt ist, haben gemerkt, ja, das fühlt sich so an, als hätte da eigentlich mehr sein sollen. Und jetzt mittlerweile gibt es ja viele Updates und Story-Updates und so. Und jetzt beginnt sich das so anzufühlen, wie es jetzt sein sollen. So. Aber das sind ja alles Sachen, die dann zusätzlich gewachsen sind im gleichen Spiel, auch in einer relativ zeitnah. Jetzt ist aber Alan Wake schon sehr lang her. Lass es 2008 gewesen sein, keine Ahnung. Auf alle Fälle weit über 10 Jahre, hätte ich gesagt. Ich frage mich, ob sie das wirklich so neu machen und jetzt zu dem Spiel, wo sie wollten, dass es am Anfang ist. Weil das wäre zum ersten Mal, dass sowas wäre, oder?
Ja, aber kann es nicht sein, dass sie das damals schon gemerkt haben, dass das halt eben nicht funktioniert, der Open World Part, und ich weiß nicht, warum sie es jetzt nochmal probieren würden.
Ja, das neue Alan Wake hat ja auch so leichte Open-World-Ansätze. Hm. Weil
ja, vielleicht, das kann schon sein, vielleicht haben sie einfach genug gelernt, dass sie jetzt sagen, okay, wir wissen, wo man das jetzt gut einsetzen kann, beim alten, beim Remake.
Ja, da bin ich gespannt, hey, weil ich kann mich erinnern, also das erste hat mir wirklich extrem gut gefallen.
Wie weit bist du denn beim zweiten? Weil mir kommt vor, du hast das Kraftzeiten, wo es rausgekommen ist.
Ja, ich weiß. Da habe ich auch schon gesagt, dass es wirklich mir ein bisschen an die Substanz geht. Jetzt nicht so wie Control, das ich wirklich nicht spielen kann. Mhm. Aber halt ist schon ein bisschen härterer Tobak wie das normale Horrorspiel.
Also, aber das sind einfach. Ich komme schon ein bisschen weg von Videogame. Gehst ins lineare. Berieseln lassen?
Na, also Baldur's Gate 3 ist keine lineare Berieselung.
Nein, ich sage ja, aber das braucht halt deine komplette Energie.
Ja, es ist halt so, das ist halt eine Schwierigkeit mit der Zeit, gell? Weil wenn du halt, du würdest gerne viele Serien schauen, viele Filme anschauen, viele Videospiele spielen, dann noch Privatleben und dann wird es halt
schwierig. Nein, das habe ich ausgehört. Das, ja. Da habe ich aufgehört. Das habe ich schon gemerkt, das wird nichts.
Hier wird es immer wieder so, am Abend, jetzt kommen die alten Männergeschichten her, wo man denkt, okay, die Frau ist früher ins Bett gegangen, als sie mir ist, okay, jetzt kann ich noch ein bisschen gamen. Und dann liege ich mir auf die Couch, schalte die Xbox ein und knacke im gleichen Moment weg. Sobald ich liege.
Wow, dann aufwachen mit Knackwehr für 3 Wochen.
Na, die Zunge. Die Zunge, wenn man so ruiniert.
Ja, aber hast du nie Knackweh? Genickweh, Entschuldigung. Weil ich das jetzt einmal gehabt habe, auf der Couch eingeschlafen für 2 Stunden, ganze Wochen wäre dann. Ja, geil war.
Ich habe, wir waren jetzt vor kurzem in Schwäbisch Hall auf einem kleinen Kurzurlaub und da bin ich, da ist mir so
ich meine, der Versicherung hat abgeschlossen.
Da bin ich für 20 Minuten, nein, wir waren in Baden-Württemberg und haben Herrgott's Scheißerle gegessen. Und,
Heiligsblechle.
Und da bin ich 20 Minuten im Auto eingeschlafen und das ist der furchtbarste Schlaf von allen im Auto, weil du
liegst. Ja, als Fahrer.
Nein, weil du bist da im Auto sitzt, so geschissen irgendwie, da hat irgendwie der Kopf kann nicht richtig liegen und dann fällt es auf die Seiten und dann überdehnt es irgendwas und dann bist du komplett im Arsch, wenn du nach 20 Minuten aufwachst.
Aber weißt du, was mich das erinnert? An die Zeiten, okay, das jetzt geht schon sehr weit zurück. Wenn man als Kind im Auto eingeschlafen ist und dann gemerkt hat, man ist angekommen, aber trotzdem so tut, als wenn man nur schlaft, dass man reintragen wird ins Haus.
Ja. Habe ich gemacht. Aber vielleicht ein einziges Mal gemacht.
Was? Nur, ich habe das viel öfter gemacht.
Ja, aber ich glaube, dass ich glaube, ich war extrem scheiße, mich schlafen zu stellen als Kind.
Ja, das ist schon sehr schwierig. Das, ja.
Nein, weil, weißt du, ich habe als Kind, glaube ich, probiert, dass sie nicht allzu blöd ausschaut, wenn ich so tue, als würde ich schlafen. Aber in Wirklichkeit hat man da ja immer das Maul offen und man sabbert und so.
Und ja, das kann ich perfekt spielen,
ja. Ja, das habe ich als Kind, glaube ich, nicht richtig drauf gehabt. Ich war ein bisschen zu blöd, mich schlafen zu stellen. Ich habe dann immer so probiert, so wie ein kleiner Engel auszuschauen, so leicht
lächeln. Falls sie ein Foto machen mit der Wegwerfkamera.
Schau, jetzt schlaft er. In Wirklichkeit... Hey, wach auf.
Furcht. Ich war die ganze Zeit wach. Geil.
Aber was für mich als Kind ein Problem war, mir ist immer und wird heute noch sehr schnell übel beim Autofahren. Und da haben wir schon mal drüber geredet, weil du und der Bruder, das habt ihr immer Gameboy gespielt während der Autofahrt.
Ja, kann man gar nichts machen. Ich kann vor, jetzt merke ich es auch teilweise. Beim Busfahren, wenn ich irgendwie am Handy schaue, ist es gar nicht so gut manchmal.
Bei mir war es schon so, dass wenn ich wirklich müde war, so dass ich halt, dass mir die Augen oft zugefallen sind, dann, und ich bin aber nicht schnell genug eingeschlafen, dann ist mir auch schon kotzübel geworden. Das habe ich auch, bis ins Erwachsenealter habe ich das.
Da habe ich ein Video gesehen, es gibt solche Brillen, die haben eine Flüssigkeit so im Rahmen drinnen, die man sieht, also der Brillenrahmen ist durchsichtig.
Okay.
Und der Flüssigkeit, wo man bei Bewegungen vom Kopf, bewegt sich halt die Flüssigkeit und es hilft anscheinend dem Gehirn zu vermitteln, ja, da ist Bewegung und das Motion Sickness oder diese, wie sagt man, dass dann nicht so schnell schlecht wird beim.
Was, so wie der Fischauge bei Hotshots oder was?
Ja, der hat es nicht im Rahmen, der hat es in die Gläser gehabt, aber ja, ja. Genau so.
Hey, ohne Scheiß jetzt.
Das ist, schaut das scheiße aus, aber es soll funktionieren.
Ja, weißt du, was auch scheiße aussieht, wenn man sich in den Schritt speibt im Auto? Hey, das sieht auch scheiße aus.
Sollen wir noch weiter so Geschichten?
Ja, boah, weil ich das gerade gesagt habe. Ich habe nur gesagt, weil man sich in den Schritt speibt. Achtung, Trigger, Kotzwarnung. Ich habe so eine goldene Erinnerung, hey, wie auf einer, mit, als Teenager auf einer Hausparty in Innsbruck irgendwo bin und ins Stiegenhaus raufgehe und das Klo, das ist jetzt echt random die Geschichte, sorry, das hat nur was mit Speiben zu tun. Und das Klo von der Hütte war im Stiegenhaus, im Halbstock. Und ich gehe das Stiegenhaus rauf und die Klotür ist offen und der Typ sitzt am Klo, hat Hose und Unterhose unten und speibt sich gerade in die Unterhosen, während er am Klo sitzt, während ich vorbeigehe.
Oh, er wollte es mitnehmen, bis später.
Wahnsinn.
Ja, aber da musst du Prioritäten setzen. Der hat halt sagen müssen, bleib jetzt da hocken oder wechsle ich da.
Ja, höflicher. Es ist quasi Hosenaugen und aufputzt.
Ist was anderes am Boden dann, plötzlich.
Ah, gut.
Ich wollte sagen, ich habe auch mal einen Bekannten, der 5 irgendwelche 10-Jährigen zum Judo-Training gefahren hat, also der Vater von einem Bekannten, ins Auto gespielt mal, weil man halt vor dem Judo-Training noch gedacht hat, ja, jetzt wird noch Fleischkäse gefressen. Hey. Gescheit. Ja. Und ich glaube sogar, dass es nicht bei der Hinfahrt war, sondern erst bei der Rückfahrt. Das heißt, beim Judo-Training umgekupft wie ein Depperter und alles gemacht und dann ins Auto gehockt und bei der Rückfahrt gescheit reingespielt ins Auto. Ja.
Ach, Kinder.
Kinder, Deppert.
Ich habe nur 2 Horrorfilme vom Horror-Dreier. Mhm. Und zwar habe ich geschaut auf Netflix. Und zwar sind es, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es sind Netflix-Produktionen oder Netflix-Exclusives. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Sind auf alle Fälle auf Netflix zum Anschauen. Und zwar Creep und Creep 2. Hast du noch was gehört davon?
Kommt da irgendein Monster vor? Ist das irgendwie so... Irgendwie kriegt es mal... Jeepers Creeper, das ist die Vogelscheuche, oder?
Ah, okay, ja stimmt. Jeepers Creepers. Nein, hat mit dem nichts zu tun. Creep, der erste, ist von 2014. Dauert 1 Stunde und 20 Minuten. Ziemlich knackige Länge. Muss man aber dazu sagen, hat da eine verdammt knackige Story und ist auch sehr gut erzählt. Und zwar ist es so ein Found-Footage-Film, der komplett aus der BOV-Perspektive gedreht ist. Und zwar haben den gemacht der Patrick Bryce und der Mark Duplass. Der Patrick Bryce und der Mark Duplass spielen auch die beiden Hauptrollen in dem Film. Es kommen auch sonst keine anderen Leute vor. Also das ist so eine Art, jetzt nicht Kammerspiel, das ist das falsche Wort, aber halt so, das sind nur die 2 Charaktere.
Ja, Witch-mäßig so ein bisschen.
Ja, die Story ist, dass der Mark Duplass spielt einen Namenlosen, beziehungsweise in Joseph, der aber in Wirklichkeit eigentlich namenlos ist, weil, ich möchte jetzt gar nicht spoilen, der heuert einen Kameramann an, der einen Tag in seinem Leben filmen soll, da er selber an einer Krebserkrankung leidet, die halt quasi nicht mehr heilbar ist und er jetzt für seinen ungeborenen Sohn ein Videotagebuch machen will, beziehungsweise einen Tag in seinem Leben filmen will, der dem Sohn dann zeigt, wie sein Vater halt war, als er noch gelebt hat. Mhm. Und das ist der Mark Duplass, der den Creep spielt, also das kann ich jetzt schon sagen, der
Kameramann.
Den anheuert, nicht der Kameramann, sondern der gefilmt werden will, also. das ist der Creep.
Oh.
Der spielt so einen unangenehmen Menschen, der so in alle seine Eigenart und Eigenschaften unsympathisch ist. Widerwärtig, unangenehm. Also wirklich, egal was er macht, allein nicht schon beim Hallo sagen, allein nicht schon, wie er den Kameramann trifft und ihn begrüßt, auf den ersten Blick höflich, freundlich, zivilisiert, nett, auf den zweiten Blick schleimig, unangebracht, ekelhaft, zum Kotzen. Also das ist wirklich...
So mit Autospeiben.
eine Freude, zum sich ein Stützbein. Das ist eine Freude, dem dem dabei zuzuschauen, wie er so einen richtig unsympathischen Drecksack spielt. Und das wird dann immer schlimmer an. Also die erste Aufgabe, die geht jetzt dann noch ein bisschen in den Film ein, ich spoil es da nicht zu viel, das sind bloß die ersten 10 Minuten. Er soll filmen, wie er spielt, wie er mit seinem Baby in der Wanne sitzen würde. So quasi, er zieht sich nackt aus, steigt in die Wanne und tut so, als wäre sein neugeborenes Kind bei ihm und sie würden quasi, quasi Baby-Papa-Bad nehmen. So.
Okay.
Und es ist so abgefuckt, hey, wie der den Typen spielt, der quasi mit dem unsichtbaren, wie er so tut, als ob er ein unsichtbares Baby in der Wanne hat, dem er die Haare wascht und dem, es ist so abgedreht, ekelhaft, hey. Und der Film eskaliert dann immer mehr und mehr. Also es gibt so Hinweise darauf, dass das, boah, das, puh, das geht nicht gut. Hey, irgendwie verschwindet er oder geht er weg oder hör auf. Oder, keine Ahnung, sag ihm, dass das nicht so geht. So, weil man ist so mittendrin in dem Ganzen, weil das aus der Point-of-View-Perspektive ist. Und es wird immer schlimmer und immer ekelhafter und immer widerwärtiger. Aber gleichzeitig fällt er nie aus der Rolle. Also du könntest jetzt gar nicht richtig sagen, was genau jetzt nicht stimmt, sondern er macht einen wahnsinnig guten Job, einfach eine sau unangenehme Atmosphäre zu verbreiten. Und der Film endet dann mit so einer Art, ich sage jetzt mal, Cliffhanger, obwohl er als einzelner Film auch funktioniert hat. Und der zweite Teil ist im Prinzip genau das Gleiche, nur mit einer Kamerafrau. Und die Kamerafrau ist eine komplett andere Person, charakterlich, wie der erste Kameramann. Und der Creep, der dann wieder einen anderen Namen hat, spielt einen anderen erfundenen Charakter.
Aber es gibt eine Connection. Also.
Es gibt eine Connection, die wird da ständig gezeigt im Film, im zweiten. Wird ständig auf den ersten Bezug genommen. Und der Film ist noch schlimmer. Der ist noch widerwärtiger. Und
das ist dasselbe Hauptdarsteller noch.
Das ist dasselbe Hauptdarsteller. Okay. Es haben ihn auch wieder, der Patrick Bryce und der Mark Duplass haben da auch wieder Regie und Story und produziert. Nur die Hauptdarstellerin ist dieses Mal eine andere. Jetzt versuche ich gerade noch schnell rauszufinden, wie die heißt. Die heißt, weil die ist mir irgendwie bekannt vorgekommen. Desiree Akavan.
Daneben her.
Wo hat die noch mitgespielt? Sagt mir jetzt alles nichts. My Mom and Other Monsters klingt gut. Ja. Wow. The Miseducation of Cameron Bowes. Ja, sagt mir alles gar nichts. Auf alle Fälle macht die auch einen wahnsinnig guten Job, spielt eine echt coole Frau, die aber auch irgendwie ihre eigenen Dämonen hat und mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hat und halt auch schlechte Entscheidungen trifft aufgrund von gewissen Lebensbegebenheiten. Hammer. Also wirklich coole Horrorfilme. Kann ich auch wirklich empfehlen. Nur, die zwei Filme sind schon sehr unangenehm, weil die könnten eins zu eins so passiert sein in der echten Welt. Also, die Chance, dass du so jemanden triffst in deinem Leben, ist definitiv da. Richtig,
ja,
aber empfehlenswert.
Ja, man kann die Leute beruhigen. Hast du schon mal gemacht, gespielt in der Badewanne mit dem imaginären Baby?
Nein, aber es ist halt so.
Ja, dann
so,
kann man uns einmal ausgrenzen, dann ist der Michi fertig.
Oh shit. Man hört er sich denn eigentlich an, die Podcasts von uns bauen?
So viel Zeit hat er nicht, glaube ich. Der muss Chats hätten, Instagram-Stories machen, ich weiß nicht, was noch.
Tja, ich hoffe, er hat viel zum Erzählen, wenn er dann wieder kommt. Und das wird aber noch nicht nächste Woche sein, denn nächste Woche haben wir endlich, ich habe es schon groß angekündigt, haben wir zwei Gäste im Gepäck, die freundlicherweise zu uns kommen und die mit uns eine äußerst coole und besondere Folge aufnehmen werden. Ich sage nur so viel, es geht um eine bedeutende Innsbrucker Institution. So viel sei einmal gesagt. Und ja, das ist das nächste Woche. Für diese Woche Machen wir Schluss, oder?
Ja, ich glaube, wir haben eine gute Zeit. Ja, ja. Ja, gute Stunde.
Gute Stunde. Marco, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt auch viel Freude an der Episode gehabt. Habt eine schöne Woche. Folgt uns auf Instagram, bewertet uns auf Spotify, werdet vielleicht Patreon. Und wenn das alles nicht, dann horcht einfach weiterhin. Unser Podcast, das reicht eigentlich auch schon. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich habe eine Sache eingerichtet. Geht aber erst seit der letzten Folge, haben wir jetzt, glaube ich, die Folgen, lade ich sie auf YouTube hoch, automatisch auch. Vielleicht hauen wir irgendwann mal den Link rein, aber ich glaube PKPS YouTube, weiß ich nicht, ob das schon was findet.
Oh, sehr gut.
Weil manche haben wir eben nicht Spotify oder finden so irgendwie nicht, dann ist das eine andere Möglichkeit, das sich anzuhören.
Nice, Marco.
Ja. Piece of work. Genau, bleibt cool. Ciao.
Tschüss.